Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 60 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram. Info für Spotify-User: Auf Spotify findet ihr die neuesten Episoden. Für alle Episoden seit Beginn verweise ich auf Podcast.de und YouTube.
Das Thema dieser Episode:
Juni 1967. Die Hitze über den Golanhöhen ist flirrend, der Boden staubtrocken. In der Ferne zeichnen sich Silhouetten ab, die eigentlich in ein anderes Jahrzehnt gehören. Ein vertrautes, kantiges Profil hier, eine hohe, bauchige Wanne dort. Es wirkt wie ein Echo aus dem Jahr 1944. Doch wir befinden uns mitten im Sechstagekrieg. Auf der einen Seite syrische Panzer IV, die letzten Veteranen der Wehrmacht. Auf der anderen Seite israelische Super Shermans, bis an die Zähne bewaffnet mit französischer Technologie. In der heutigen Episode beleuchten wir eines der kuriosesten Duelle der Panzergeschichte. Wie kam deutsches Gerät in die Levant und warum kämpften Maschinen, die eigentlich ins Museum gehörten, noch immer um die Vorherrschaft in einer der am stärksten umkämpften Regionen der Welt?
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Für diese Episode stütze ich mich auf einen Mix aus Online-Quellen. Als sich die Shermans auf der einen und die Panzer IV, Stuck III und Jagdpanzer IV auf der anderen Seite das letzte Mal duelliert hatten, schrieb man das Jahr 1945 und das Schlachtfeld war Europa. Zu dem Zeitpunkt waren der Panzer IV und der M4 Sherman ungefähr gleichwertig. Zwei mittlere Panzer mit guten 75 bzw. 76 mm Kanonen, mittlerer Panzerung und mittlerer Mobilität. Das Sturmgeschütz III und der Jagdpanzer IV hatten Vorteile beim niedrigen Profil und bei der Hauptwaffe. Allerdings waren die M4 Shermans mit einem Turm ausgestattet, während die deutschen Panzerjäger nur nach vorne schießen konnten. Der M4 Sherman erwies sich jedoch als sehr entwicklungsfähig, während die deutschen Modelle am Ende ihres Entwicklungszyklus angelangt waren. Der Panzer IV hatte seine Ursprünge in den späten 1930er Jahren und es war beim besten Willen nicht mehr möglich, mehr Panzerung oder größere Kanonen zu installieren. Das Stuck III basierte auf dem Panzer III und der Jagdpanzer IV war die Jagdpanzervariante des Panzer IV, also ebenfalls am Ende seiner Kapazität angelangt. Der Sherman dagegen, der ursprünglich mit der gleichen kurzen 75mm M3-Kanone angefangen hatte, die auch schon auf dem M3 Lee installiert worden war, hatte sich schon in den Kriegsjahren als erstaunlich upgradefähig erwiesen. Die Amerikaner bauten eine lange 76mm Kanone ein und die Briten verwandelten einige ihrer Shermans in Fireflies mit einer 76,2mm 17-Pfünder Kanone. Während die Panzerung blieb, wurde dadurch die Feuerkraft deutlich verstärkt. Wie kamen nun diese beiden Veteranen des Zweiten Weltkrieges in einen Krieg im Nahen Osten in den 1960er Jahren? Fangen wir mit den israelischen Shermans an. Heutzutage mag es seltsam klingen, aber in den ersten Jahrzehnten seiner Existenz wurde Israel nicht mit Geld und militärischem Gerät aus den USA gestützt, so wie das heute der Fall ist. Die Israelis mussten sich in der Anfangszeit alles irgendwo zusammenkaufen oder organisieren, was sie finden konnten. Zu den kuriosen frühen Waffensystemen, die sie einsetzten, gehören zum Beispiel tschechoslowakische Avia S-199 Kampfflugzeuge, die nichts anderes waren als deutsche Me-109, die man mit einem für Bomber gedachten Jumo-Motor verheiratet hatte. Israelische Soldaten setzten im Unabhängigkeitskrieg von 1948-49 auch zahlreiche deutsche Karabiner 98K als Schusswaffen ein. In den 1950ern durchstreiften die Israelis zahlreiche Schrottplätze und militärische Depots in Europa und kauften dabei unter anderem zahlreiche alte amerikanische M4 Shermans ein. Frankreich erwies sich als neutraler und sachlicher Waffenlieferant und half tatkräftig bei der Modernisierung dieser Shermans. Das Ergebnis war der M50 Sherman, der mit einer verbesserten 75mm Kanone ausgestattet wurde, die eigentlich für den französischen AMX-13 entwickelt wurde. Rund 300 Shermans wurden auf diese Art modernisiert. In den 1960ern wurde dieses Upgrade nochmal weitergetrieben. Rund 180 Shermans erhielten eine verkürzte 105mm Kanone, die eigentlich für den französischen AMX-30 entwickelt worden war. Durch moderne Technik, unter anderem einer großen Mündungsbremse, aber vor allem durch den breiten Rumpf, der den Einbau eines größeren Turms erlaubte, gelang es, diese Kanone mit dem alten Sherman zu verheiraten. Mit dieser Waffe waren diese M51 Shermans sogar in der Lage, moderne sowjetische Panzer vom Typ T-55 und T-62 frontal zu bekämpfen. Die eingesetzte Heat-Munition konnte konventionelle Stahlpanzerung auch aus großen Distanzen durchbrechen. Außerdem wurden die alten amerikanischen Optiken durch moderne französische Optiken ersetzt. Die Panzerung der Shermans wurde allerdings nicht verbessert. Sie blieben also selbst sehr verwundbar. In Kombination mit den britischen Centurions und den amerikanischen M48 Pattons konnten sie jedoch aus der zweiten Reihe heraus sehr effektiv kämpfen. Die Shermans, die Israel 1967 einsetzte, waren also im Kern weiterhin Shermans, allerdings mit modernen Kanonen ausgestattet. Sie waren zwar fragil, aber selbst für moderne Kampfpanzer eine Gefahr. Sprich das, was man neumodisch Glaskanonen nennen würde. So, das erklärt die Shermans in Israel. Aber wie kamen nun Panzer IV nach Syrien? Genauso wie Israel kaufte auch Syrien in Europa in den 1950er Jahren ein. Und bevor die Sowjetunion der Hauptlieferant der syrischen Streitkräfte wurde, kauften auch die Syrer alles auf, was in den Depots herumlag. Auch hier war Frankreich ein neutraler Lieferant. Die Franzosen lieferten den Syrern erbeutete deutsche Bestände. Die Tschechoslowakei tat das Gleiche und in den 1960ern verkaufte der spanische Diktator Franco ebenfalls einiges an altem Wehrmacht-Equipment. Den Syrern standen damit 1967 rund 60 Panzer IV, einige auf dem Panzer III basierende Sturmgeschütze Stuck III und einige Jagdpanzer IV zur Verfügung. Diese blieben jedoch in ihrer Originalkonfiguration und wurden nicht modernisiert. Die Wartung ließ außerdem zu wünschen übrig. Die Motoren konnte man bestenfalls als unzuverlässig beschreiben. Zwar besaßen die Syrer zu dem Zeitpunkt bereits sowjetische Unterstützung, so zum Beispiel Panzer vom Typ T-34-85 und T-55, aber es gab ein gewisses deutsches Netzwerk in Ägypten und Syrien zu der Zeit und deutsches Militärgerät, wenn auch veraltet, passte gut dazu. In Syrien war Alois Brunner, ehemals die rechte Hand von Adolf Eichmann, aktiv. Er beriet die Regierung unter Hafez al-Assad beim Aufbau des Inlandsgeheimdienstes. Methoden der Gestapo wurden von der syrischen Muhabarat übernommen. Im mit Syrien verbündeten Ägypten war unter Präsident Nasser die deutsche Präsenz noch stärker. Hier gab es den ehemaligen Wehrmachtsoffizier Wilhelm Farmbacher als Militärberater, den ehemaligen Goebbels-Mitarbeiter Johann von Leers als Leiter der anti-israelischen Auslandspropaganda, wobei er sich Omar Amin nannte, und zahlreiche deutsche Raketentechniker wie Rolf Engel, die gegen Israel gerichtete Raketenprogramme entwickelten. Die Deutschen brachten Expertise und erwarteten keine politischen Zugeständnisse im Gegensatz zu den USA oder der Sowjetunion. Außerdem schweißte der gemeinsame Feind, das jüdische Israel, die deutschen Altnazis und die Araber zusammen. Die Verwendung von altem Wehrmachtsgerät sorgte dafür, dass die in beiden Ländern anwesenden Deutschen die Araber gut an ihnen vertrauten Maschinen ausbilden konnten. Wie schlugen sich diese Waffen nun im Sechstagekrieg 1967? Beim M51 war das Ergebnis überraschend gut. Zwar blieb der Panzer verwundbar und es gab Verluste, aber dank der überragenden Heat-Munition war es dem M51 Sherman möglich, die arabischen T-55 sogar aus Distanzen von bis zu 2000 Metern frontal zu zerstören. Im Yom Kippur-Krieg 1973 gelang das den Shermans sogar gegen T-62 frontal. Die Araber, die eigentlich erwarteten, dank des modernen sowjetischen Equipments den Israelis mit ihren alten Shermans überlegen zu sein, waren schockiert. Für die Sowjetunion, die ihr modernstes Equipment geliefert hatte, war dies ein peinlicher Moment. Sowjetische Analysen ergaben, dass die Optiken der Israelis überlegen waren und dass konventionelle Stahlpanzerung die Heat-Munition einfach nicht stoppen konnte. Ein weiterer Grund zur Entwicklung der Verbundpanzerung, die es dann ab dem T-64 gab. Es erwies sich zudem, dass die israelische Ausbildung der arabischen überlegen war und der Einsatz moderner Technik alleine nicht den Sieg garantiert, was letztlich keine allzu neue Erkenntnis ist. Die Syrer setzten ihre Wehrmachtspanzer auf den Golanhöhen ein. Nachdem die Syrer von dort aus Israel beschossen hatten, startete Israel einen Angriff, bei dem die M50 und M51 Shermans auch auf die alten Wehrmachtspanzer trafen. Aufgrund ihres Alters und ihres Zustands hatten die Syrer sie mehr oder weniger eingegraben und in Bunkerstellungen verwandelt. Die Kanonen der Panzer, allesamt 75 mm Kanonen unterschiedlicher Länge, waren für die israelischen Shermans weiterhin gefährlich. Die modernen 105 mm Kanonen der Shermans waren allerdings absolut tödlich. Die Kombination dieser Waffe mit den modernen französischen Optiken sorgte dafür, dass die Shermans ihre Gegner aus deutlich größeren Distanzen bekämpfen konnten. Da die Wehrmachtsfahrzeuge zudem quasi unbeweglich waren, konnten die Shermans sie ausmanövrieren und von der Seite bzw. von hinten zerstören. Als die Israelis die syrische Festung Tel Fakre eroberten, waren sie erstaunt, auf Panzer IV und Stuck III zu treffen. Da die syrische Tarnfarbe von schlechter Qualität war und unter der Wüstenhitze aufgeplatzt war, schimmerten alte Wehrmachtsbalkenkreuze darunter hervor. Die Frage stellt sich natürlich, wie das Auftauchen dieser Wehrmachtspanzer wirkte. Die Israelis waren überrascht, aber machten offiziell keine große Sache draus. Abgesehen von Propagandaattacken gegen Syrien, um das Regime dort moralisch zu diskreditieren. Individuell mögen einige israelische Soldaten dagegen aber durchaus stark reagiert haben, vor allem nachdem es ihnen gelungen war, diese Fahrzeuge zu zerstören. Immerhin dienten in der israelischen Armee Ende der 1960er Jahre viele Menschen, die die Nazizeit miterlebt hatten und denen das Aussehen und die Geräusche dieser Fahrzeuge noch gut bekannt waren. Das charakteristische Geräusch der Bordmaschinengewehre vom Typ MG34 bzw. MG42 dürfte ebenfalls dunkle Erinnerungen geweckt haben. Einige der von den Syrern eingesetzten Panzergranaten besaßen sogar noch offizielle Waffenamtsstempel, waren also noch im Dritten Reich produziert worden. Die Israelis ließen viele der Fahrzeuge an Ort und Stelle stehen, und da die Golanhöhen bis heute zum Teil militärisches Sperrgebiet sind, stehen einige dieser Fahrzeuge dort bis heute. Sie dienen als Übungsziele oder als Wegmarken in dieser eher kargen Region. Touristen fotografieren sich auch gerne vor diesen Fahrzeugen oder hinterlassen Graffitis. Einige Fahrzeuge wurden allerdings auch geborgen und in israelische Museen gebracht. Einige Exemplare sind daher viel herumgekommen, in Deutschland gebaut, irgendwo in Europa erbeutet und in Depots geblieben, verkauft in den Nahen Osten, dort gekämpft, erbeutet worden und nun in israelischen Museen. In Ost- und in Westdeutschland wurde die Präsenz der Wehrmachtsfahrzeuge mehr oder weniger ignoriert. Die DDR war über die Sowjetunion ein Verbündeter Syriens und blendete diese Tatsache einfach aus. Westdeutschland dagegen äußerte sich überhaupt nicht offiziell. Inoffiziell lieferte es über Drittstaaten Waffen an Israel, tauchte aber offiziell nicht auf, um nicht die Beziehungen zu den arabischen Staaten zu gefährden. In Frankreich, der Tschechoslowakei und Spanien hatte man keinerlei Bedenken. Der Nahe Osten war einfach ein Absatzmarkt für Waffen. Für die Wehrmachtsfahrzeuge war mit diesem Krieg dann das Ende erreicht. Seit 1967 wurden Wehrmachtsfahrzeuge nicht mehr in Kampfeinsätzen als echte Kampffahrzeuge eingesetzt. Bestenfalls vielleicht noch als Täuschkörper. Die M51 Shermans dagegen dienten auch noch im Yom Kippur-Krieg 1973, wo sie sich erneut erfolgreich mit sowjetischen T-55 und T-62 duellierten.
Ein paar abschließende Worte.
Am Ende des Duells auf den Golanhöhen blieben rauchende Wracks zurück, die wie Skelette einer vergangenen Epoche in der Sonne verglühten. Der Panzer IV und der Sherman. Zwei Antagonisten, deren Schicksal untrennbar miteinander verwoben war, vom Schlamm der Normandie bis zum Basaltstein des Nahen Ostens. Es ist eine Erinnerung daran, dass Geschichte niemals wirklich endet, sie verändert nur ihren Schauplatz. Die stählernen Veteranen von 1967 sind heute längst durch moderne Hightech-Panzer ersetzt worden. Aber ihre Spuren finden wir noch immer im Wüstensand.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.